Ich weiß nicht, wer von euch die Olympischen Spiele verfolgt hat. Die waren ja dieses Jahr von einigen kontroversen Themen begleitet. Und besonders das Boxen der Frauen hat auch für Aufsehen gesorgt. Denn zwei Teilnehmern, Iman Khelif und Lin Yuting, Iman Khelif aus Algerien und Lin Yuting aus Taiwan, denen wurde vorgeworfen, dass sie gar keine Frauen sind, sondern Männer. Und ein Mann kann natürlich nicht bei den Frauen mitboxen, das ist klar. Und jetzt ist es leider so, dass man als unbeteiligter Zuschauer nicht genau sagen kann, was genau das Problem ist oder ob das stimmt, diese Vorwürfe. Denn je größer dieses Thema wurde und die Gender-Debatte, die hitzt das ganz schön an, desto mehr Informationen kamen auch in Umlauf und die sind teilweise auch widersprüchlich. Also ich kann euch leider nicht sagen, ob das jetzt stimmt, ob die als Männer oder ob die als Frauen geboren wurden, ob die sogenannte Intersexuelle sind, ob die ein XY-Chromosom haben oder nicht. Keine Ahnung. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass diese beiden, die durften bei den Weltmeisterschaften im Boxen von der IBA, also der International Boxing Association, nicht teilnehmen, weil sie in so gewissen Tests, die ja dann besagt haben, dass sie keine Frauen sind oder nicht weiblich genug, deswegen durften sie nicht teilnehmen. Da sind sie nämlich durchgefallen. Aber bei der Olympia spielt das keine Rolle. Da reicht es, wenn in deinem Pass steht, dass du weiblich bist. Und das reicht zur Teilnahme aus. Und Überraschung, beide haben in ihrer Gewichtsklasse Gold gewonnen. Und hier seht ihr zum Beispiel Iman Khelif, wie sie sich ihrer Goldmedaille rühmt. Und die Frage, die dabei natürlich entsteht, ist dieses Rühmen gerechtfertigt? Ist es richtig, sich für diesen Erfolg zu rühmen? In unserem Predigttext heute geht es auch um Ruhm oder darum, sich zu rühmen. Und zwar um falsches Rühmen, um unangebrachtes Rühmen und um das richtige Rühmen. Und das sind die letzten Verse im Galaterbrief und damit auch das Ende dieser Predigtreihe, kein anderes Evangelium. Und mir persönlich ist es eine Freude und ganz ehrlich auch eine Ehre, dass ich das hier mit euch abschließen darf. Und im Mittelpunkt dieser Verse und im Mittelpunkt dieser Predigt steht das Kreuz. Und deshalb lautet der Titel für diese Predigt, das Kreuz, mein ganzer Ruhm. Also der Titel lautet, das Kreuz, mein ganzer Ruhm. Und ich möchte gerne diesen ganzen Abschnitt einmal mit euch lesen, Galater 6, die Verse 11 bis 18. Galater 6, 11 bis 18. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. In den Versen 11 bis 13, da zeigt Paulus den Galatern, was falsches Rühmen ist, was unangebrachtes Rühmen ist. Und in den Versen 14 bis 18 spricht er dann von dem richtigen Rühmen. Und daher beginnen wir diese Predigt mit dem ersten Punkt, falsches Rühmen. Paulus diktiert für gewöhnlich seine Briefe, also er diktiert sie und lässt sie von jemand anderem aufschreiben. Aber diesen Abschnitt, diesen Briefschluss, den beginnt er mit einer persönlichen Note. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Dieser Hinweis ist praktisch wie die Unterschrift unter diesem ganzen Galaterbrief. Und sie bestätigt einfach die Echtheit dieses Briefes, dass dieser Brief wirklich von Paulus ist und nicht von irgendjemand anderem. Aber das hat auch noch einen zweiten Effekt. Er sagt hier, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Habt ihr schon mal eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht bekommen, bei der ein Teil oder ein Wort oder ein Satz nur in Großbuchstaben geschrieben war? Wenn man das liest, dann denkt man sich, okay, das muss wirklich wichtig sein. Das hat er hervorgehoben, das ist der wichtige Teil. Oder aber man denkt sich, der hat richtig Emotionen da hineingelegt. Ist vielleicht sehr aufgebracht, wütend oder ja, einfach fand das so wichtig. Und ich habe das mir erlaubt, das auf der Folie auch so mit Großbuchstaben hervorzuheben, um einfach deutlich zu machen, was Paulus hier sagen will. Nämlich, dass hier, jetzt kommt nicht einfach der Briefschluss, sondern ich, Paulus, schreibe euch, weil mir das wichtig ist, weil das Thema so wichtig ist. Und dann geht er noch einmal auf dieses Grundproblem des ganzen Briefes ein. Vers 12, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. In den folgenden Versen werden zwei Dinge gegenübergestellt. Die Beschneidung und das Kreuz. Und uns sollte von vornherein klar sein, dass wenn er hier davon redet, dass sich die einen der Beschneidung rühmen und die anderen des Kreuzes, dann steht das für mehr. Das sind zwei Symbole, die für etwas stehen. Die Beschneidung steht für das Gesetz und die Gesetzlichkeit und für den vergeblichen Versuch, sich durch eigene Werke, sich durch gute Taten vor Gott zu rechtfertigen. Und das Kreuz steht für den, der am Kreuz hängt, für Jesus Christus, der all unsere Sünden, unsere Ungerechtigkeit und unsere Gesetzlosigkeit auf sich nimmt und dafür, dass wir durch den Glauben an ihn gerechtfertigt werden. Und da sind jetzt Leute, die Galater dazu nötigen, sich beschneiden zu lassen. Also sie drängen sie richtig dazu. Erinnert ihr euch noch an den Anfang dieser Predigtreihe? Damals kam Michi hier nach vorne und er fragte uns, Gas oder Kohlegrill, Cola oder Pepsi, Nutella oder Nussbli, was ist das Original und was ist der Fake? Und die Botschaft war, dass es beim Evangelium nur ein Original gibt. Es gibt nur ein wahres, ein echtes Evangelium, das dich retten kann. Alles andere ist gar keins und bringt dir gar nichts. Und wir lesen in Galater 5, Vers 2, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Also er gibt diese Warnung weiter. Wenn wir uns, ja, dieser Weg zurück in die Beschneidung, das ist der falsche Weg. Der Weg zurück zur Gesetzlichkeit, das ist der falsche Weg. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Das bringt dir gar nichts. Wenn du versuchst, durch das Einhalten von Gesetzen bei Gott besser dazustehen, dann nützt dir Christus, dann nützt dir die Erlösung gar nichts. Das ist der falsche Ansatz. Aber es gibt immer wieder Menschen, sowohl bei den Galatern als auch bei uns heute, die einem genau das einreden wollen und die einen dazu nötigen und zu so einem Denken drängen. Die einem sagen, wenn du das und das nicht tust, wenn du dieses und dieses Gesetz nicht befolgst, wenn du diese und diese Regel nicht einhältst, dann bist du nicht gerettet. Sie nötigen einen dazu, da es Druck von anderen, der auf einen ausgeübt wird. Und das kann einen richtig kaputt machen. Und was noch viel schlimmer ist, es bringt dich weg von Christus hin zur Gesetzlichkeit. Es bringt dich weg von der Erlösung aus Gnade hin zur Selbstgerechtigkeit. Aber Paulus sagt, das machen sie nur aus Angst. Sie haben Angst davor, um des Kreuzes des Christus willen verfolgt zu werden. Und deswegen halten sie an der Gesetzlichkeit und an der Beschneidung fest und drängen die anderen dazu. Überlegt einmal, die ersten Christenverfolger waren religiöse Juden. Jesus selbst wurde von religiösen Juden verfolgt und bis ans Kreuz gebracht. Und auch die Urgemeinde, die erste Gemeinde, hat ihre ersten Widerstände und die erste Verfolgung durch den Hohen Rat der Juden erlebt, weil ihnen das Kreuz und das, wofür es steht, ein Anstoß ist, ein Ärgernis ist. Es ist ihnen ein Dorn im Auge. Die Beschneidung, das Gesetz, das ist der einzig richtige Weg. Da weiß ich, wo ich stehe. Da weiß ich, wo ich dran bin. Da weiß ich, was ich vorzuweisen habe. Aber dabei scheinen sie die Schriften, das Alte Testament, nicht richtig verstanden zu haben. Weil das spricht auch schon davon, dass der Gerechte durch Glauben leben wird. Aber sie wollen diese Gerechtigkeit aus Glauben, das Kreuz und Jesus Christus nicht annehmen. Sie wollen es nicht akzeptieren, sie wollen es nicht wahrhaben, weil es riskant sein kann, weil sie Angst davor haben. Es kann einen sehr viel kosten, sich für Jesus zu entscheiden und sich völlig, voll und ganz Jesus hinzugeben. Vor allem einen Juden, der damals mit Ausschluss und mit Ausgrenzung und mit Verfolgung rechnen musste. Paulus sagt, sie wollen wohl angesehen sein. Das gute Ansehen ist wichtiger. Das, was die anderen über mich denken, was meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld, was das über mich denkt, dann lieber die Beschneidung statt dem Glauben an Jesus Christus und dem Kreuz. Weil das der Weg ist, der den meisten besser passen wird, was den anderen besser passt, was den anderen besser gefällt. Es ist der einfachere Weg, der logischere Weg, es ist der angenehmere Weg, weil du damit den Menschen besser passen wirst. Aber es ist nicht der, der einen rettet. Denn nicht einmal sie selbst, Vers 13, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Diese Menschen, die einen zur Gesetzlichkeit drängen, die schaffen es ja nicht einmal selbst, das Gesetz einzuhalten. Also das eine sagen, aber etwas ganz anderes tun. Und die Tatsache ist ja, dass sie es ja auch überhaupt nicht können. Sie sind gar nicht in der Lage dazu, das alles einzuhalten. Wir haben ja in den letzten beiden Wochen gesehen, dass es ist der Heilige Geist. Wir brauchen den Geist Gottes, um ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können. Ohne den geht es überhaupt nicht. Und den Heiligen Geist, den empfangen wir nur, wenn wir glauben. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist total sinnlos, zu versuchen, das Gesetz einzuhalten, weil man schafft es eh nicht ohne Geist, und sich dann noch irgendwie das Heil zu verdienen. Es macht gar keinen Sinn. Ohne Heiligen Geist schaffst du das gar nicht. Und selbst wenn du ihn hast, dann ist es ja der Glaube, der dich gerettet hat und nicht das, was du jetzt tust. Paulus sagt, sie wollen sich rühmen. Und wir würden das heute vielleicht nicht so sagen, wir würden nicht dieses Wort rühmen verwenden, es klingt so ein bisschen altmodisch. Wir würden vielleicht so etwas sagen wie stolz darauf sein oder damit prahlen. Oder darin steckt auch, sein Vertrauen in etwas zu setzen, dass man sich auf etwas verlässt, dass man von einer Sache so überzeugt ist, dass man sich damit brüstet und sich damit rühmt. Und diese Druck ausübenden falschen Lehrer, die wollen sich eures Fleisches rühmen. Im Zusammenhang mit der Beschneidung bedeutet das, dass sie einen neuen Bekehrten machen. Jemanden zurück zum Judentum zu bekehren, zurück zum Gesetz, zurück zur Rechtfertigung aus Werken. Und diese Leute, die bilden sich etwas darauf ein, wie viele Menschen sie bekehren können, wie viele Anhänger, ja, wie viele Leute sie da einfach zurückführen können. Aber in Wahrheit unterjochen sie sie nur. In Wahrheit haben sie überhaupt kein Recht, sich dafür zu rühmen. Es ist völlig unangebracht. Denn sie helfen niemandem damit weiter. Sie retten niemanden damit. Und sie sich selbst ja auch nicht, weil sie es nicht schaffen, das Gesetz einzuhalten. Und dadurch wird man ja auch gar nicht gerettet. Um das noch einmal zu verdeutlichen, dass das, wofür diese falschen Lehrer aus diesen Versen sich rühmen, total sinnlos ist und total unangebracht, möchte ich das mit einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Am 11. November 2000 gab es eine große Brandkatastrophe in Österreich in der Stadt Kaprun. Und zwar in einem Zug einer Gletscherbahn. Diese Gletscherbahn, die verlief mit dem Zug bergaufwärts, und es war ein ganz großer Teil von dieser Bahn untertunnelt. Und plötzlich brach ein Feuer im hinteren Teil des Zuges aus. Der Zug fuhr noch ein ganzes Stück weiter, so circa ein Drittel der Strecke, und dann blieb er stehen im Tunnel, dann stoppte er. Und es konnten sich nicht alle Insassen aus diesem brennenden Zug befreien. Aber die, die es konnten, da ergriffen die allermeisten die Flucht nach oben, weg vom Feuer, denn das war ja direkt hinter ihnen, das war im hinteren Teil des Zuges, das saß ihnen direkt im Nacken. Und sie ergriffen die Flucht nach oben, weg von der Gefahr, weg vom Feuer. Und nur 12 von denen, die sich befreien konnten, ergriffen die Flucht nach unten, in Richtung Feuer. Und nur 12 Menschen überlebten dieses Unglück. 155 Menschen starben und 12, nämlich die 12, die nach unten geflohen sind in Richtung Feuer, überlebten. Denn sie flohen an der Gefahr vorbei oder durch die Gefahr hindurch und entkamen so. Und die anderen, die nahmen den logischeren Weg, weg von der Gefahr, den einfacheren Weg. Sie nahmen den Weg, den die allermeisten genommen haben und den auch die allermeisten von uns nehmen würden, weg von der Gefahr, weg vom Feuer. Aber die Kaminwirkung, die trieb den ganzen giftigen Rauchgas nach oben und sie starben dadurch. Diese tragische Katastrophe zeigt uns das Gleiche wie unser Text. Der Weg der Selbstgerechtigkeit ist vielleicht der, der einem Ansehen bringt, weil das der ist, den die meisten Leute gehen. Es ist vielleicht der einfachere Weg, weg von der Gefahr, Es ist der logischere Weg, aber es ist nicht der Weg, der uns retten kann. Paulus bildet sich nicht etwas auf das ein, was er getan hat, sondern sein Ruhm ist etwas anderes. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, richtiges Rühmen. Und da sagt er in Vers 14, der zentrale Vers in diesem Abschnitt: Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus weist es völlig ab. Er stoßt es von sich, es soll ferne von ihm sein, sich selbst für irgendetwas zu rühmen. Sich selbst rühmt er nicht. Er ist nicht stolz auf das, was er getan hat. Er bildet sich nicht etwas darauf ein oder setzt sein Vertrauen nicht darauf, wie viele Bekehrte er gemacht hat oder was er für gute Taten vorzuweisen hat, sondern er sagt, es gibt nur eine Sache und das ist mein ganzer Ruhm. Das ist mein ganzer Stolz. Auch nur auf diese eine Sache bin ich stolz und will ich mein Vertrauen setzen. Nur für diese eine Sache will ich mich rühmen und das ist das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Dafür will ich mich rühmen. Mich der Beschneidung zu rühmen, das würde mir vielleicht mehr Ansehen bringen. Aber dieses Symbol des Kreuzes, das war für die Römer ein Symbol der ja, erniedrigsten und demütigsten Hinrichtungsart, ein Symbol des Todes. Und für die Juden war es ein Symbol der Rebellion, ein Ärgernis. Aber Paulus benutzt genau dieses Symbol und sagt, das ist mein ganzer und einziger Ruhm. Denn bei dem Kreuz, da geht es nicht mehr um mich. Da geht es nicht mehr um das, was ich getan habe, sondern um Jesus, der schon alles vollbracht hat, der meine Sünden auf sich nimmt und für alles bezahlt, der meine Ungerechtigkeit auf sich nimmt und mir seine Gerechtigkeit schenkt. Wisst ihr, ein großes Problem von uns Menschen ist unser Stolz. Wir sind so stolz und wir bilden uns so sehr etwas auf uns ein und auf das, was wir ja vorzuweisen haben, und genau das ist unser Problem. Aber wenn wir das Kreuz sehen, dann muss unser Stolz aufhören. Wenn wir das Kreuz sehen, dann erkennen wir unsere eigene Machtlosigkeit. Dann erkennen wir unsere eigene Unfähigkeit, diesen Maßstab Gottes einzuhalten, zu befolgen und dem gerecht zu werden. Da muss man seinen Stolz aufgeben. Da muss man sich selbst aufgeben und den Versuch, irgendetwas zu erreichen. Und man gibt sich Gott hin, man gibt sich seinem Kreuz hin, man gibt sich seiner Gnade hin. Sündenvergebung erlangt man nicht durch die Beschneidung oder durch das Gesetz oder durch gute Taten, sondern Sündenvergebung erlangt man einzig und allein durch das Kreuz. Und deshalb kann man sich dafür rühmen. Das ist nicht eine falsche Fassade, wo der Schein trügt, wo es total unangebracht ist, sich dafür zu rühmen, sondern es hat wirklich Wert, es hat wirklich Kraft. Es ist in keinster Weise mein Verdienst, sondern es ist das Kreuz Jesu Christi. Aber es hat doch etwas mit mir zu tun. Er sagt hier, durch dieses Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Paulus hebt hier diesen Aspekt hervor, dass wir mitgekreuzigt sind. Und das ist eine Tatsache, die ist ganz, ganz tief in unsere Identität als Christ verwurzelt. Die Bibel spricht viel davon und das ist eine ganz zentrale biblische Wahrheit, dass wir mit Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben, dass wir mit ihm mitgekreuzigt worden sind. Und diese biblische Wahrheit, die hat verschiedene Aspekte, zum Beispiel, dass unser alter, sündiger Mensch mitgekreuzigt ist, dass er gestorben ist und dass ein neuer, im Heiligen Geist lebender auferweckt worden ist. Aber hier in diesem Vers, da geht es um unsere Beziehung zu der Welt. Ich bin der Welt gekreuzigt worden und die Welt mir. Habt ihr schon einmal diesen Spruch gehört? Du bist für mich gestorben. Dass jemand so wütend war oder dass eine Beziehung so kaputt war, dass man sagt, für mich ist es jetzt so, als wärst du schon tot, als gäbe es dich gar nicht mehr. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr sowas gehört habt und ich hoffe auch, dass sowas nicht über unsere Lippen kommt. Weil, ja, aber manchmal sind wir als Menschen so hart und beenden jegliche Beziehung zu einer Person, weil sie einfach so kaputt ist. In Beziehung zu unseren Mitmenschen sollte das als Christen nicht so sein. Aber in Beziehung zur Welt ist genau das der Fall. Die Welt ist für uns gestorben durch das Kreuz und wir für die Welt. Wir haben durch das Kreuz nichts mehr mit der Welt zu tun und sie nichts mehr mit uns. Wir reden über die gefallene, über die sündige, über die verdorbene Welt. Und während die falschen Lehrer aus den Versen davor ja noch ganz schön viel mit der Welt zu tun haben und auch sehr weltlich denken, weil sie suchen ja die Anerkennung, sie suchen das Ansehen in der Welt, währenddessen hat Paulus längst mit der Welt abgeschlossen. Und sein Blick ist nur noch auf das Kreuz und nur noch auf Jesus gerichtet. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, ich war dabei. Zum Beispiel hört man das manchmal bei Sommerfestivals oder als Abi-Motto oder sowas. Also zum Beispiel als Aufdruck auf einem T-Shirt, um einfach seine Teilnahme zu bekunden, sowas wie Sommerfestival 2024, ich war dabei. Oder man könnte sagen Espelcamp 2024, ich war dabei. Oder Abi 24, ich war dabei. Und Paulus sagt hier im Prinzip genau das Gleiche. Golgatha 33, ich war dabei. Lasst uns da mal drüber nachdenken. Ich weiß, 33 ist ein bisschen grob, man kann nicht so genau sagen, wann die Kreuzigung tatsächlich stattgefunden hat, aber ist auch gar nicht so wichtig, ist nur eine Veranschaulichung. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kannst du sagen, Golgatha 33, ich war dabei. Und nicht einfach, ich habe dabei gestanden, ich war anwesend, ich habe zugeguckt, sondern wirklich, ich war dabei. Ich bin mit ihm mitgestorben. Meine Beziehung zu der Welt, die endet dort. Dort am Kreuz geschieht all das. Die Welt ist dort für mich gestorben. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, dass die Welt mit all ihren Reizen, mit ihren Lüsten, mit ihren Vergnügungen, dass sie dir gar nichts mehr zu bieten hat? Ist dir bewusst, dass die Welt gar keinen Anspruch mehr an dich hat? Und dass du, als du gläubig wurdest, der Welt den Rücken gekehrt hast? Dass du Schluss mit ihr gemacht hast? Das alles geschieht am Kreuz. Unsere Beziehung zu der Welt endet. Wir sterben mit Christus und unsere Sünden werden uns vergeben. Unsere Beziehung zur Welt endet und eine Beziehung mit Gott beginnt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Dass dort etwas völlig Neues entsteht, das sagt uns auch der nächste Vers, Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Für Gott und für dein Heil ist es völlig irrelevant, ob du beschnitten bist oder nicht. Ob du ein Jude bist oder ein Heide, ein Nichtjude. Ein Jude zu sein, bringt dir keinen Vorteil, keinen Vorzug, was das Heil anbelangt. Und Heide zu sein, stellt kein Hindernis dar. Es ist völlig irrelevant. Entscheidend ist alleine der Glaube an Jesus Christus. Denn in Jesus Christus wird man zu einer neuen Schöpfung. Eine Wiedergeburt findet statt. Was du vorher gewesen bist, spielt keine Rolle mehr. Ich habe mal so eine Aussage gehört, Gott repariert nicht, sondern er schafft Neues. Gott repariert nicht, er schafft Neues. Wenn wir als kaputte, schuldbeladene Menschen zu Jesus kommen, zum Kreuz kommen, dann fängt er nicht an, uns zu reparieren und dann damit zu arbeiten, so wie bei einem alten, schrottigen Auto, wo schon alle Teile zweimal ausgewechselt sind und man erhofft doch weiter und repariert und investiert Zeit und Geld. So arbeitet Gott nicht, sondern er schafft etwas völlig Neues. Er gibt dir den Neuwagen. Er gibt dir ein neues Leben, eine neue Identität im Heiligen Geist als Kind Gottes. Du wirst eine völlig neue Schöpfung. Und in dem nächsten Vers, den Paulus hier im nächsten Satz erwähnt, da schwingt in unseren Übersetzungen so eine Ironie mit. Wenn wir im Galaterbrief ganz, ganz viel über Gesetze und über Gebote lesen, dann klingt es ja irgendwie ironisch, wenn er hier in Vers 16 sagt, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Für Regel steht hier im Griechischen Kanon. Und das lässt sich am besten mit Richtschnur oder Maßstab übersetzen. Und was er hier sagen will, ist, es kommt nicht auf das Einhalten von Gesetzen an, sondern einzig und allein auf eine Sache, nämlich, dass du deinen Stolz niederlegst, dass du zum Kreuz kommst, dass du dich nicht mehr deiner eigenen Taten, deiner eigenen Werke rühmst, sondern allein des Kreuzes Jesu Christi. Dass du sein Erlösungswerk annimmst und empfängst und eine Wiedergeburt erlebst und eine neue Schöpfung wirst. Und über den, der nach diesem Maßstab, nach dieser Richtschnur, nach dieser Regel wandelt, über den komme Frieden und Erbarmen. Und in diesen Versen schließt er das Israel Gottes mit ein. Und gemeint ist hier nicht die Nation Israel, sondern Gottes gläubiges Volk. Es war ja auch ein Thema dieses Briefes, dass jeder, der glaubt, unabhängig von seiner Nationalität, dass er ein Teil des auserwählten, gläubigen Volkes Gottes ist. Und genau dieses Volk, dieses Israel, ist hier angesprochen. Dieser Wunsch oder dieser Zuspruch, der lässt uns erkennen, dass wir uns auf der Zielgeraden befinden. Und der Brief kommt mit typischen, für Paulus typischen Abschlüssen zu seinem Ende. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Der Anfang dieses Abschnittes hat uns gezeigt, wie wichtig dieses Thema für Paulus ist. Und dieser ganze Galaterbrief, das war ein Thema, das Paulus sehr nahe gegangen ist, was für ihn sehr, sehr wichtig war, weil die Gefahr einfach so groß ist. Wir können in die Gesetzlichkeit fallen und unser Heil abhängig machen von dem, was wir tun. Oder wir können in die Gesetzlosigkeit fallen, dass wir denken, ich bin doch frei, also kann ich tun und lassen, was ich will. Und beides ist ungesund, beides ist falsch. Mit diesem Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, sagt Paulus, es ist alles gesagt. Der Galaterbrief ist zu Ende und er ist ein warnender Brief. Er ist ein Brief, der unseren Blick wieder auf das Kreuz richten soll, damit wir am Glauben festhalten. Und dadurch wird der Mensch gerechtfertigt, durch die Gnade Gottes, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Einzig und allein dadurch. Und darauf will der Galaterbrief unseren Blick richten. Diese Predigtreihe, kein anderes Evangelium, hat hoffentlich den gleichen Zweck erfüllt. Paulus kann gut auf weitere Mühe verzichten, denn er hat es so schon schwer genug. Er trägt die Malzeichen des Herrn Jesus am eigenen Leib, sagt er. Und das bedeutet, dass so wie Jesus diese Malzeichen in seinen Händen hatte, als sichtbaren Beweis dafür, dass er gelitten ist, dass er gelitten hat und dass er gestorben ist und sie Thomas zeigen konnte, so leidet auch Paulus sichtbar für das Evangelium und für den Glauben an Jesus Christus. Und denk mal zurück an die falschen Lehrer aus den ersten Versen. Das war ja genau das, wovor sie Angst hatten, dass sie um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Davor hatten sie Angst. Paulus sagt eindeutig, es ist nicht immer einfach als Christ, aber es ist es wert. Das Kreuz ist es wert, weil ich alles im Kreuz gefunden habe. Ich möchte das noch einmal zusammenfassen, damit einfach für uns klar ist, was das für uns zu bedeuten hat. Wessen rühmst du dich? Bildest du dir etwas ein auf deine guten Werke, auf das, was du getan hast, auf das, was du vorzuweisen hast? Willst du dir damit Anerkennung bei Menschen und das Heil bei Gott verdienen können? Das ist kein richtiges Rühmen. Das ist falsches Rühmen. Das ist unangebrachtes Rühmen. Es steht dir nicht zu, sich dafür zu rühmen. Und dieser Weg ist nicht der richtige, er rettet dich nicht. Auch wir als Christen, wenn wir die Gnade Gottes schon empfangen haben, dann neigen wir immer wieder zu diesem Denken. Auch wir stehen in dieser Gefahr, so zu denken. Wir fallen einfach irgendwie in diese Richtung, sind dazu geneigt, in diese Richtung zu denken. Oder aber auch andere nötigen uns dazu, andere drängen uns dazu, andere üben Druck auf uns aus und trichtern uns dieses Denken ein, prägen uns mit so einer Denkweise. Aber wir sollten uns nichts darauf einbilden, wie viel Bibel wir lesen, wie oft oder wie lange wir beten, wie viel wir spenden oder wie viel wir dienen. Darauf kommt es nicht an. Unser ganzer Ruhm ist das Kreuz Jesu Christi. Einzig und allein das. Alles, was ich bin, hängt von ihm ab, von dem, was er getan hat. Wir feiern gleich das Abendmahl und ich habe gebeten, dass wir davor das Lied zusammen singen, Jesus zieht zum Kreuze mich. Und das ist ein Lied, das wir bei uns zu Hause jedes Mal vor dem Abendmahl singen. Also habe ich euch praktisch was von zu Hause mitgebracht. Und ich finde dieses Lied, das passt so perfekt zu diesem Predigttext, weil es das einfach so nochmal verdeutlicht. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann führ dir dieses Kreuz vor Augen und führ dir vor Augen, was das für dich bedeutet. Ich möchte jetzt abschließen mit einem Bild, mit diesem netten Herrn hier. Ich weiß nicht, kennt den jemand von euch? Vielleicht ein paar Kirchengeschichtler hier. Der ist mir auch in Kirchengeschichte begegnet. Das ist Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Und das war ein ganz wichtiger Theologe zur Zeit des Pietismus. Der hat ganz, ganz viel für den Herrn getan und gedient und gearbeitet und am Reich Gottes und an der Gemeinde mitgebaut. Und der ist der Begründer der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und er hatte ein ganz prägendes Ereignis in seinem Leben, was dazu beigetragen hat, dass er sich dem Herrn so hingegeben hat. Auf einer Bildungsreise 1719 durch Düsseldorf, da begegnete ihm ein Gemälde. Und auf diesem Gemälde sah er den gekreuzigten Christus. Und unter diesem Bild gab es eine Bildunterschrift, also so ein kurzer Text. Dort stand: Das erlitt ich für dich, was tust du für mich? Und dieses Ereignis, dieses Erlebnis, diese Begegnung mit diesem Bild vom gekreuzigten Christus, wo er dieses Kreuz sieht und Jesus, der daran hängt, das sorgt dafür, dass er sich ganz, ganz tief dem Herrn Jesus hingibt. Zinzendorf war zu dem Zeitpunkt schon gläubig, der kannte das alles von seiner Großmutter. Aber dieses Ereignis, das Bild vom Kreuz, vom gekreuzigten Christus und dieser Spruch, das bewirkt bei ihm eine tiefe Hingabe an den Herrn. Und sein ganzes weiteres Leben, das investiert er in jeder Hinsicht voll und ganz in Gott. Und die Reihenfolge bei diesem Spruch ist das Entscheidende. Das erlitt ich für dich. Damit fängt es an. Es fängt nicht mit uns an, es beginnt nicht mit uns, sondern es beginnt mit dem Kreuz, mit dem, was Jesus für uns getan hat. Und meine Antwort darauf, die einzig vernünftige und angebrachte Reaktion darauf, lautet völlige Hingabe. Aber das ist der zweite Schritt. Es beginnt mit dem Kreuz. Amen.